Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Bonjour à tous et bienvenue sur le Monarchcast, le podcast officiel des Dresden Monarchs. On est Eric et Marcus et je suis Elian.
Und das war Französisch. Wunderschön und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Ihr habt es gehört, der Elian ist heute unser Gast. Der Eric und der Markus sind ja trotzdem dabei. Das war dreimal trotzdem, das war wild. Aber bevor wir zu Elian kommen, erstmal hier wie gewohnt.
Ja, servus Leute, ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Dann würde ich sagen, gut, da gehen wir da einfach direkt mal in den News herein. So viel haben wir jetzt heute nie. Aber was ihr ja auf jeden Fall gesehen habt, es wird ja gegen Hildesheim diesen Fuck Cancer Game Day geben, wo unsere Jungs in pinken Jerseys spielen werden, finde ich voll geil.
Absolut großartig.
Ja, ne, man kennt das ja von den,
Unicorns.
Mit den Horn hier. Genau, ja, die Unicorns, die haben auch immer diesen Pinkball, nennen die das genau.
Richtig.
Das ist immer eine coole Sache, genau. Und das ist jetzt so, diese Jerseys, die kann man ersteigern.
also du kannst dann kannst die auch versteigern danach, nee, also wenn ich war scheiße, aber.
Die werden ja auch versteigert, quasi. Ja. Also man kann sie, ne? Genau, also ab dem Freitag, den 7.8., da beginnt die Versteigerung bei eBay. So, ihr kennt das so von damals von den Whiteout Games. Da konnte man ja auch immer die Game Jerseys aussteigern und das wird dort ja auch so genauso ablaufen. Und eine Woche lang läuft das dann. Und der Gewinner kriegt das Trikot nach dem Spiel auf dem Feld unten überreicht.
Richtig, von dem jeweiligen Spieler. Also könnt ihr euch gleich noch ein Autogramm drauf abholen und wenn ihr Glück habt, ist es game-schmuddelig worden. Das dürft ihr dann auch nie waschen.
Das ja, weiß ich jetzt nicht.
Schön verschwitzt bei 38 Grad. Finde ich gut.
Genau.
Wenn ja, du der davon, nächste Teil. Von Tiger oder von Hauschi das Trikot kriegst, das ist gut.
Das ist gut. Schwitzen werden sie alle. Ja, dann haben wir noch den. Du warst wieder beim Frauenteam unterwegs, Markus. Erzähl uns mal davon.
Ja, genau. Ich durfte das letzte Heimspiel oder generell das letzte Saisonspiel des Damenteams begleiten auf der Berni. Ja, 26-27 ging es verloren am Ende. Bitterer Ausgang.
Knappe Kiste, ey.
Ja, man hat es eigentlich in der eigenen Hand, das Ding zu gewinnen. Rottgau hat dann im vierten Quarter nochmal Morgenluft geschnuppert und haben sich dort rausgekämpft und haben das Spiel in, ja, nie unbedingt in letzter Sekunde, aber auf jeden Fall under 2 minutes gedreht. Und da war es dann natürlich leider schwierig für uns, dort wieder rauszukommen. Wäre schön gewesen, aber es war trotz allem ein herrlicher Game. Die hatten auf jeden Fall Summer Party, weil, ja, naja, ich hab mir ja sagen lassen, die Summer Party im Heinzfield ist ein bisschen ins Wasser gefallen.
Okay. In den Pool gefallen
geworden. Ja, genau. Das
kann man und so sagen.
Die Mädels hatten schön Bingo gemacht für die Zuschauer, wo man was gewinnen konnte. Bestes Wetter, es gab Aperol, es gab herrliches Essen vom Grillteam. Also es war wieder ein rundum gelungener Spieltag auf der Berni. Ergebnis leider nie ganz so erfolgreich. Die Stimmung war nach dem Spiel auch ein bisschen geknickt. Aber ich denke mal, jetzt so mit ein paar Tagen Abstand werden sie auch wissen, dass sie dort trotz allem einen superen Kampf geliefert haben, super gespielt haben, super Aktionen gezeigt haben. Also ich hoffe auch für die nächste Saison, dass er diesen Schwung, den man in drei Viertel des Spiels hatte, mitnehmen kann und das eine Viertel, was einfach zum Schluss ein bisschen bescheiden lief, abhaken kann, ans Ergebnis einen Haken dran macht und dann nächste Saison einfach sich noch mehr auf das fokussiert, was dieses Jahr schon richtig gut lief. Und das ist definitiv die Teamchemie, die einfach großartig ist bei den Damen.
Ja, genau. Da geht es dort jetzt quasi in die Offseason. Wird weiter am Kader und am Spiel gefeilt. Ich meine, ist ja nach wie vor noch ein super junges Team. Genau, und dort geht es dann nächstes Jahr weiter.
Ja.
Ja, so, vom Summer Game hast du gesprochen, Moritz.
Ja, vom Summer Game, genau. Ne, was ein rainy Summer Game war oder wie es Coach Coach Greg gern haben wollte, ein Herbst Game hat er ja gekriegt mit viel Regen und halbwegs ertragbaren Temperaturen.
Ja, das Spiel gegen die Düsseldorf Panther zu Hause bei uns ging 30-20 aus. Ich habe gefroren oben an der Kamera. Ich habe deine Kamera wieder übernommen. Kurze Hose, T-Shirt, irgendwann kam da der Wind unter das Dach geweht und da wurde es ein bisschen frischer, da musste ich mir was drüber ziehen. Also für ein Summer Game weiß ich ja jetzt nie.
Ja, du hättest auch in so einem Pool sitzen können. Also ich glaube, um den Poolplatz hat sich keiner geprügelt.
Nö, aber waren Leute drin auf jeden Fall. Genutzt wurde es trotzdem. Ja. Jetzt habe ich das gewonnen, jetzt mache ich das auch so.
Ja, richtig.
In der Manier quasi. Ja, nee, war ein cooles Spiel. Es war mal, ja, wie soll ich sagen, es war prinzipiell mal wieder Spannung drin. Wir waren zwischendurch geschockt und wussten gar nicht, wo uns der Kopf steht. Ob das nie mit 20 Punkten für uns, also hat sich mal wieder anders angefühlt.
Na, ich war ja nie da. Ich habe mir das Ganze dann zwischendurch immer mal in der Red Zone App angeguckt und mal auf die Standings geguckt. Und in der Halbzeit war ich dann mal der Meinung, mit Erik und dem Toni mal zu schreiben, sag mal, was ist denn da los? Weil in der Halbzeit oder kurz danach lag man hinten. Und ich war etwas überrascht, ob der Dinge, die da passierten.
Naja, genau. Also ich meine, im Prinzip, das Spiel hat erstmal stabil angefangen mit einem herrlichen Big Play im ersten Viertel. Da ging es mit einem 60-Yard-Pass, also beziehungsweise mit einem, also lang war der Pass gar nicht, aber das waren halt wieder irgendwie 60 Yards after catch oder so, Touchdown-Pass von Rocky auf Tego. Und Rocky selber ist dann nochmal in Touchdown reingelaufen in die Endzone und da haben wir ja quasi schon mit zwei Scores geführt oder ne, mit zwei Touchdowns. Die Defense lief im ersten Viertel auch noch. Da gab es direkt ein Three and Out, ein Quarterback-Sack. Ich glaube, das müsste Sebastian Huber gewesen sein.
Nein, der war, glaube ich, später von Sebastian. Ich glaube, der erste, der war von Sterling oder von Chris Noack sogar.
Ja. Ja, ich glaube, die haben sich eingeteilt.
Ja, das könnte durchaus sein. Aber ja, also das erste Viertel, ich habe mir dann das Spiel im Real Life angeguckt, das erste Viertel sah halt aus wie immer. Offense dominant, Defense dominant, Düsseldorf keine Chance. Und irgendwas ist im zweiten Viertel passiert. Man hat schon Ende des ersten Viertels gemerkt, dass Düsseldorf mit dem neuen Quarterback besser funktioniert, dass die einen vernünftigen Drive anfangen zustande zu bringen. Und ja, sind halt dann Anfang zweites Viertel zum Touchdown gekommen, soweit okay. Ne? Die Defense ist auch ob des Wetters ein paar Mal weggerutscht, wodurch eben Laufrouten und Passrouten frei wurden. Aber dann der Fumble von David Moore in die Endzone, der ja bis dahin war das ja ein krasser Drive, den hat ja David alleine auf seinen Schultern getragen, wie der sich dort vorangekämpft hat.
Oh, der hat Tackles gebrochen an dem Tag. Noch im Nöcher, das war echt cool.
Also ich sag mal, auch so ein Fumble in die Endzone, ja, blöd, dass es passiert, aber kann halt passieren. Aber irgendwie war danach ein bisschen der Wurm drin.
Ja, ich meine, ne, wir haben gesagt, das Wetter, also das, weil Fumble, ich meine, so ein nasser Football ist halt auch so ein bisschen wie Seife. Natürlich haben beide Teams immer mit den gleichen Bedingungen zu spielen. Aber irgendwie sind dann auch die Fehler immer mehr geworden. Es war dann nicht nur ne, der Fumble das Problem, sondern auch es gab teilweise völlig offene Receiver von Düsseldorf, die irgendwie entweder sich komplett zwischen die Coverage ne, das Fenster gefunden haben oder es gab Abstimmungsschwierigkeiten, das mag ich jetzt nie zu eruieren, aber da ja, waren plötzlich Receiver völlig offen und konnten einfach Yard für Yard machen. Das war ungewohnt.
Ja, nein, das Düsseldorf hat das ja auch direkt bestraft, haben ja aus diesem Fumble von David einen eigenen Touchdown erzielt, womit es dann eben 14-14 stand. Die Offense war aber irgendwie auch nicht mehr so das, was man im ersten Viertel gesehen hatte, weil ich sag mal, man hat es nur zu einem 36-Yard-Field-Goal geschafft. Da haben wir auch schon andere Drives und Plays von unserer Offense gesehen, weil das sah auch ein bisschen schwerfällig aus bis dahin. Ja, und da ging es mit 17-14 zur Pause und ich glaube, Düsseldorf war mit dem Ergebnis wesentlich glücklicher als Dresden.
Ja, das würde ich mal meinen. Ich gehe mal davon aus, die Jungs haben in der Halbzeitpause wahrscheinlich auch von den Coaches nochmal, keine Ahnung, irgendwie einen Kopf gerade gekriegt haben. Aber in der zweiten Halbzeit ging das. Naja, ging es ähnlich weiter. Ich meine, Düsseldorf kann den zweiten großen Fehler von Dresden bestrafen, denn Rocky hat eine Interception geworfen und konnten dann auch direkt halt punkten. Die haben dann zwar ihren PAT verpasst, der ging daneben. Vor allen Dingen, irgendwie ist Rocky selber noch zum Tackle gegangen, ne?
Oh ja, also das war ein ganz wildes Play. Das habe ich mir auch 3-4 Mal in der Wiederholung angeguckt. Rocky wirft die Interception, hatte den Spieler von Düsseldorf dort komplett wegignoriert, der dort stand. Mhm. Also der ist ja nie in die Ballroute reingelaufen. Das hat man auch gesehen in der Wiederholung. Der stand dort. Der war da und Rocky wirft trotzdem. Also das war dem völlig egal, dass er dort steht. Und der Düsseldorfer denkt so, na gut, dann nehme ich ihn halt. Und während er die Sideline lang rennt, kommt Rocky, springt zum Tackle, was auch kurz aussah, hat er sich dabei verletzt. Da dachte ich mir schon, Gottes Willen, das wäre jetzt noch Worst Case, wenn das passiert. Mhm. Aber der Verteidiger, der den Ball gefangen hat, hat den während des Tackles oder kurz davor seinen Mitspieler so in einem Rückwärtspass zugeloppt.
Ja, das also.
Und dann ist der andere weitergelaufen, hat dann noch einen Tackle kassiert, dann ist der Ball kurz frei gewesen, da hätten sie ihn fast gefumbled, Düsseldorf. Also das ging auch für Düsseldorf drunter und drüber.
Also da wollten sie, glaube ich, ein bisschen zu viel. Die hätten damit einfach fein bleiben sollen.
Richtig.
Das ist dann nochmal wild geworden auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist der Ball ja dann eben klitschig. Das ist der falscheste Moment bei so einem Wetter, solche komischen Geschichten da auszuprobieren.
Aber irgendwie war das so, also was ist im Nachhinein, aber meiner Meinung nach vielleicht auch nochmal so ein Hallo-Wach-Effekt für die Offense, weil danach, Düsseldorf ging mit 17-20 in Führung, danach wirkt es in der Offense wieder besser. Also auch auf dem Feld und die Defense war auch mehr da, weil dann war es wieder mehr dieses gewohnte Dresdner Footballspiel, was man halt kennt diese Saison.
Ja, genau. Also auch die Defense hat da nichts mehr zugelassen im letzten Viertel. Es wurde wieder alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen sicherer, was die Monarchs da gemacht haben. Und dann konnte man dann doch das Spiel eigentlich ganz stabil nach Hause fahren. Gutes Spiel auf jeden Fall von Flori, muss ich sagen, der bei dem Wetter alle seine Field Goals und PATs reingemacht.
Ja, MVP, MVP, MVP. Und das außerdem. Ja, also ich meine, es ist halt, jammern wieder auf hohem Niveau, aber das ist ja auch immer das, den eigenen Anspruch, dem man gerecht werden will. Dresden hat nur, sage ich jetzt mal, 2 Quarterback-Sacks und 1 Turnover generieren können. Im Hinspiel hatte man 1 Quarterback-Sack und 3 Turnover, das hat man quasi fast rumgedreht. Aber man hat auch gesehen, Düsseldorf ist auf jeden Fall stärker geworden. Die haben ja in der O-Line nachgelegt, die haben einen Quarterback ausgetauscht und das hat man meiner Meinung nach deutlich gesehen. Gerade der Quarterback wirkt komplett anders hinter dieser Offense-Line, als es Isaiah Weed vorher war. Der wirkt ruhiger, der wirkt übersichtlicher. Also das, ja, also ich bin echt gespannt, wie sich Düsseldorf jetzt in den letzten Spielen entwickelt und ob die ihren vierten Platz im Norden halten können. Mit dem Quarterback traue ich denen das auf jeden Fall zu.
Ja, kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Vor allen Dingen Düsseldorf irgendwie, die scheinen so irgendwie Bock haben, immer die Top-Teams zu ärgern. Wenn du jetzt an letzte Saison denkst, dass die da Potsdam geschlagen haben und hier bei uns so eine starke Leistung abgeliefert haben.
Apropos Potsdam, jetzt am Wochenende spielt Düsseldorf gegen Potsdam und Potsdam hat gerade sein Quarterback getauscht. Ich habe da irgendwie so Erinnerung an letztes Jahr. Also Leute, falls ihr es nie mitgekriegt habt, guckt unbedingt in die Socials von Potsdam rein. Die haben ihren Quarterback Xavier Bullock an die japanische Liga verloren. Angeblich für ein 6-stelliges Gehalt für ein halbes Jahr. Hätte ich auch nie nachgedacht und wäre gegangen. Völlig geisteskrank. Und haben jetzt einen neuen Quarterback geholt. Der ist Schweizer, also spielt auf den Schweizer Pass. Das heißt, die haben jetzt Möglichkeiten, 2 Ami-Wide Receiver oder einen Ami-Running Back.
Also der ist in Amerika geboren, ist als Kind, also wo Kind war, sind die in die Schweiz gezogen, die Familie, und dann hat er dort gelebt.
Ja.
Hat dann auch wieder College gespielt. In Amerika und ist, glaube ich, Flag-Nationalmannschaftsspieler.
Von der Schweiz.
Von der Schweiz.
Quarterback der Flag-Nation in Schweiz, genau.
So, was das heißt, dass den ihr Quarterback niemand A hat.
Ja.
Aber die haben 2 A-Receiver, glaube ich.
Richtig, genau. Und die können jetzt beide auf dem Feld stehen, wenn der da ist. Das macht natürlich das Playbook nochmal ganz anders. Aber ich bin auf jeden Fall auf die Situation gespannt, wenn Potsdam wieder mit einem neuen Quarterback nach Düsseldorf muss. Hat man letztes Jahr schon, ist für Potsdam ordentlich in die Hose gegangen.
Ist es ein Düsseldorf-Heimspiel?
Ich glaube ja. Ich glaube, die spielen wieder in Düsseldorf-Potsdam. Bin ich mir jetzt nicht so 100% sicher, aber ich glaube ja.
Ich retouchiere das mal schnell.
Tun sie dies? Währenddessen muss ich noch mal kurz immer typisch deutsch meckern. Das Schiri-Gespann war nie gut. Also, da waren ja teilweise echt fragwürdige Entscheidungen dabei. Im ersten Viertel diese Interception, nee, Quatsch, Pass Interference gegen Janne in der Endzone. Also entweder du gibst halt die PI gegen Düsseldorf, die tatsächlich meiner Meinung nach eine gewesen wäre, oder du nimmst die Flagge zurück. Aber an der Stelle eine PI gegen Janne zu geben, habe ich, weiß nicht, also auch das habe ich mir 2-3 Mal angeguckt im Real Life. Ich weiß nicht, wo die dort eine PI sehen.
Ja, gegen Janne. Müsste ich mir nochmal angucken, kann ich gar nicht so beurteilen. Ich war auch überrascht, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich hier gucke, dass wir 3 Strafen für 19 Yard, so steht es hier in den Statistiken, da beschwere ich mich jetzt erstmal gar nicht.
Das ist richtig, aber auch die vor dem Two-Minute-Warning vor der Halbzeit lief irgendwie ganz komisch die Ohr hoch und runter und dann irgendwie das und dies und dann gab es unklare Auszeiten. Also die Kommunikation war einfach auch nie so gut von dem Schiri gespannt. Wo ich halt sagen muss, da sind wir schon deutlich Besseres gewohnt gewesen.
Ja. Ja, die Schiris meckern, Markus, Mensch.
Doch. Lass mich.
Ansonsten, was jetzt aufgefallen ist bei unserem One-Game, dass dieses Spiel David Moore die größte Workload bekommen hatte, beziehungsweise ja, die meisten Yards erzielt hatte. Der hatte mit 9 Versuchen 73 Yards und Toff ist bei 7 Versuchen auf 28 lediglich gekommen. Irgendwie ist das kräftige Wühlerische von David.
Die Kanonenkugel.
Ja, das war irgendwie wahrscheinlich das Bessere an dem Tag oder das Sinnvollere, weil Toff irgendwie mit schnellen Cuts ist jetzt bei dem Wetter vielleicht auf nassem Rasen eh nicht so das Beste. Das ist auf jeden Fall aufgefallen. Montigo hatte natürlich wieder ein krasses Spiel mit 153 Yards und 2 Touchdowns. Also, was willst du da noch sagen? Das ist einfach nur ein crazy Spieler.
Ja, also alles in allem können wir doch schon zufrieden sein. Ich meine, a win is a win, auch wenn er ein Dreckscher ist am Ende. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Fingerzeig von wegen, man darf es halt nie zu leicht angehen, selbst wenn man denkt, hier ist ein Gegner, den haben wir ja schon in der Hinrunde locker geschlagen und die sind mit neuem Quarterback, müssen sich einspielen und bla und was nie alles da vielleicht mal im Kopf vor sich gehen könnte, dass man halt einfach immer wieder dran erinnert wird, ein Spiel nach dem anderen und wir konzentrieren uns jetzt darauf und gucken nie schon, was vielleicht danach kommt.
Ja, ich bin aber auch froh, dass es trotzdem positiv für uns ausgegangen ist, weil ich kenne dich mit deinen Steelers. Du sagst immer, ja, das in dieser krassen Saison da, die müssen auch mal 1 verlieren. Und das sehe ich jetzt hier anders.
Ja, das ist richtig. Ich
möchte mir als wachrütteln.
Ja, ich möchte auch gerne eine zu Null Saison. Es wäre natürlich schön, wenn wir mal ein zu Null Spiel hätten, aber eine zu Null Saison sollte schon drin sein.
Erstmal nehmen wir auf jeden Fall den Win mit. Ja. Und ich nehme an, da wird einiges an Learnings mitgenommen von den Coaches und von den Spielern und die werden natürlich dran arbeiten. Und
ja. Du hast ja auch noch was mitgenommen, nämlich Feldinterviews, wie ich dich kenne.
Ja,
stimmt. Warst du fleißig. Würde man sagen, hören wir da mal rein. Wen hast du eigentlich?
Genau, ich habe mir den O-Liner Timo Wiczorek mal zur Brust genommen und dann nochmal jemanden aus der Defense und zwar ja, den Kapitän Florian Zorniden. Und die hört ihr jetzt hier. So, ich habe mir heute unseren O-Liner, Left Tackle, Timo Wiczorek rangeholt. Ja, Timo, sag mal, das war ein wildes, knappes Spiel heute. Wie war das Spiel aus deinen Augen?
Ja, ich fand es richtig geil, in den Wetterkonditionen zu spielen. Es war ein richtig schöner Kampf. Und dass wir am Ende gewonnen haben, ist natürlich richtig geil.
Ja, aber das glaube ich gern. Wie groß spielt Regen, Wetter eine Rolle? Gerade vielleicht für euch Liner?
Also für mich heute war es jetzt gar nicht so ein Thema, aber wenn die D-Line ein bisschen, ich sag mal, sehr nass ist, dann slidet man auch gerne mal an einem Block vorbei oder die Hände rutschen weg. Aber ich denke vor allem für die Skill-Positions-Player ist es ein bisschen schwieriger.
Okay, jetzt war das nun ein recht knappes Spiel. Was sagen denn die Coaches? Haben die euch gut in der Halbzeitpause vielleicht auseinandergenommen?
Also auf Defense-Seite weiß ich es gar nicht. Coach Kruse hat uns aufgemuntert, gesagt, wir sollen lächeln.
Okay, und eure O-Line dieses Jahr, wie würdest du diese Positionsgruppe beschreiben?
Familie. Ist ein richtig schöner Verbund. Und auch unsere Imports haben sich sehr gut integriert. Die lachen mit uns, die machen Späße mit uns. Also ist wirklich top.
Geil. Du bist ja auch noch relativ jung. Jetzt hast du in der O-Line ja so Legenden, Aaron und Mosti. Lernt man von den vielen?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Aaron hat mich von Anfang an gut an die Hand genommen. Der war ja auch mein Rookie-Papa. Also da habe ich schon mir viel abgucken können.
Okay, gut. Dann wünsche ich dir noch eine verletzungsfreie Saison und ja, schönen Tag noch. Ne?
Dankeschön.
Ja, Florian Zunin habe ich mir noch geschnappt, unsere Nummer 38, Defensive-Kapitän. Ihr habt heute 3 Touchdowns reingekriegt. Was sagt der Kapitän dazu?
Damit können wir auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Da haben wir zeitweise das Spiel wirklich aus der Hand gegeben, was hätte ich hätte sein müssen. Wir haben echt gut angefangen, haben das Spiel unter Kontrolle, haben den Ball kontrolliert und alles. Und das war eigentlich sehr gut. Und dann kam so eine Unkonzentriertheit rein. So eine, ich würde nicht sagen Nervosität, aber irgendwie so ein komisches Gefühl. Und dann haben wir nicht gut getackelt und haben da irgendwie ja, das Spiel uns ein bisschen entgleiten lassen. Das hätte gar nicht sein müssen. Da müssen wir aber konzentrierter bleiben, unsere Technik vor allem gut spielen. Gerade wenn der Boden nass ist, einfach die Basis halten, sauber spielen und dann wird das auch gar kein Problem. Ne? Und dann einfach Spielzüge zu Ende bringen. Der Rush muss ankommen, die Verteidiger müssen verteidigen und da müssen wir auch zusammengreifen. Umso besser, dass wir es drehen konnten am Ende und dann auch siegreich raus sind.
Ja, gab es Dinge, die ihr in der Halbzeit dann speziell umgestellt habt? Oder?
Eigentlich eher darauf fokussieren, um Sachen weiterzumachen. Wir haben eigentlich nichts verändert, nur wir müssen unser Ding drunter spielen, ein bisschen sauber spielen, Selbstvertrauen haben und einfach durchziehen. Ne? Nicht vom Quarterback anfangen zu tanzen oder zu stoppen, sondern einfach durch und durchlaufen. Für den ist er genauso rutschig und der will ja auch nicht dann irgendwie ausweichen. Deshalb ist einfach da, einfach unser Ding spielen und Vertrauen haben und weiter Gas geben und angreifen. Und das war auch ganz gut, glaube ich, am Ende.
Und ja, wie groß spielt das Wetter eine Rolle? Nie, dass wir irgendwie als schöne Wettermannschaft hier abgestempelt werden?
Na, es regnet erstmal auf beiden Seiten immer, das ist das Gute. Also für die anderen ist es genauso rutschig. Ja, man muss sich immer darauf einstellen, dann individuell im Spieltag an dem Rasen. Wir kennen den ja eigentlich ganz gut. Es war also eigentlich unnötig, dass wir da ausrutschen. Wie gesagt, das ist eine Techniksache. Da musst du sauber bleiben, eine breite Basis halten, schön tief spielen. Dann passiert das auch nicht. Und das ist aber so eine Sache, wo man fokussiert bleiben muss, gerade wenn das Spiel weiterläuft, dass man da nicht oben ist und eine schlechte Basis hat und sowas. Also genau, Konzentration einfach nur.
Okay, na dann wünsche ich euch mehr Konzentration beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin.
Danke dir. Danke dir. Ciao.
Sehr schön. Gut gemacht. Freut mich. Ja, und damit wird es dann Zeit, von der Vergangenheit wieder Abstand zu nehmen und in die Zukunft zu blicken. Und das machen wir heute erstmal mit einem Interview. Und wie ihr es gehört habt am Anfang, ist es jetzt Zeit für unseren D-Liner Elion Canet.
And now our French guest for today, defensive liner Elion Canet. Hello.
Hello. Hello. Thank you to welcome him. Welcome me here.
Yeah. Yeah, we are so, glad to have you here.
Like Eric said on the field interview, salut, ça va?
Salut, ça va?
That's all I can say in France, maybe. That's not. I never had France language.
It's maybe as good as I can say in German, so yeah. I don't say anything.
I had French lessons for 3 years in school, but I don't know nothing.
Yeah, I never had German in my life, so... It's really hard.
The one sentence I know is vite à la gare.
Oh, vite à la gare.
I don't know why, but this stuck in my head.
I got it. There is something like this. Okay. Sometimes.
Okay, maybe then in this way it's easier to speak in English for all of us. So
yeah.
Okay, but first of all, please introduce yourself to our listeners.
I'm Elion. I'm 24 years old now. No longer old. It's getting weird to be so old, but yeah, 24 years old. I'm playing D-line, DN, edge rusher for the Dresden Monarchs right now. I've been the last few years in France playing as a outside linebacker, inside linebacker, and also DN for a few teams in France, and also for the Barcelona Dragons on the last year of ELF. After that, I've been also a strength conditioning on the side, strength conditioning coach with different team in France, especially in rugby at the beginning. And I've also been with the Missouri State team, Missouri State football team in D1 FBS recently, last year for the football season. So, and I just came back in Europe to play football with the Dresden Monarchs.
Okay. Who got to contact you at the beginning from the Monarchs?
Nobody contact me. I contact the Monarchs.
Okay.
So the thing is, I've been in standby the summer, the last summer, because I was at Missouri State as a strength coach, and my goal was to come back in Europe and maybe play football. So I took contact with the team first.
How came it along that you reach out to the Monarchs?
I think I've reached out in last November. Yeah.
Mm-hmm. Okay.
Was it the only team you wrote? Or
No. I had a few contact with Braunschweig, also Düsseldorf, and the Paris Musketeers team, the AFLE Paris Lights team, also a good contact with the Vienna Vikings. So I was all the way around a little bit to see what was the best for me, and it came to me. Dresden was the best for me.
And the Monarchs were smart enough to pick you.
If we can say that.
Of course, it comes along very good at this point. How do you like play in Dresden?
I love it. It's fun. The fan base is awesome. The best of Germany is by far. And honestly, I love the people around in the team. We have a great connection with all the players, and I love just being around, like, even with the players who are living with. It's just nice, and living a football, of course, is always, we cannot say it's not good. So I'm just happy to be here, honestly.
Okay. So, Eric, a short translation?
Yeah, okay. Wir haben El Jong kurz vorstellen lassen. Er hat uns so ganz schnell überschlagen, wo er bisher gespielt hat, so in französischen Teams und bei den Barcelona Dragons hat er gespielt im letzten Jahr der ELF und war auch nicht nur Spieler, sondern auch an der Sideline quasi, also so, ja, Strength and Conditional Trainer, also so, ne, für Kraft und Kondition quasi so ein bisschen zum Fit halten, eben auch gleich Trainer mit im Spiel, im Team. Und dann habe ich gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass er bei den Monarchs gelandet ist. Und zwar ist es eben nicht so, dass wie bei einigen, dass er angeschrieben wurde, sondern er hat einfach Teams in Deutschland angeschrieben, selber. Also Eigeninitiative, zum Beispiel bei Braunschweig oder bei Düsseldorf oder bei den Vienna Vikings. Ja, und Dresden ist es dann geworden. Ich würde sagen, das war eine gute Wahl von beiden Seiten. Ja, und er liebt die Fanbase hier. Das ist die beste in Dresden.
So, Leon, you start your career in France and playing football. French football has developed a lot over the last few years. From your perspective, what is France doing well right now in football?
Of course, France getting better. The sport in general is getting more famous also in France because of the new league and the expansion of also social media. I think it's getting better. We have still a long way to arrive to the Germany level, especially because of rugby. Rugby is a big part of why football is struggling to getting bigger in France. Obviously, we can see, like, on the line, that's where we miss, like, big body, big players, and more physicality. So it's getting better for sure, and we can see it with the Paris Musketeers, were a solid team since the ELF got created and EFA now. But there is a lot of talent, a lot of players who have been all the way around, and I think the France is getting better now. We just need more maybe knowledge in some of the small team to use the talents that we got in those small team, because we got a really good base of athletes, that's for sure.
Okay, so maybe you have to coach the coaches.
Yeah,
they have to learn to use their talents right.
Yeah, definitely. I think that's the thing. It's there's a lot of great coaches in France, mm-hmm. but those coach, of course, they bring the knowledge to their team, and that's good. But I think we need more coach to go see around what we can do and what other are doing, how they doing, and how maybe go to the US and like try to learn. I know some team have done that recently. Have been to the US and tried to learn from the coaches in the US and more IQ. I think that's all today, like what we can maybe make French football better, and also number of people who are practicing the sport gonna help for sure in the years or coming.
And maybe do you see yourself as a coach for the coaches?
I really see myself like this. That's already the case in strength conditioning. I kind of train a strength coach in what I know since I'm doing this. In football coaching now, I won't say I'll be able to coach for now. I think I still have a lot of things to learn. And before being like a really good football coach, maybe later, I don't know. For now, I don't know where life gonna bring me, but it's not an idea that I push away.
So you visit a lot of different countries for playing football. You played in France and Spain. You also played in the US or only coached in the US?
No, I only coached in the US. Yeah.
Okay, and at least in Germany. So when you look back at these different parts in your life where you played football or coached, what had the biggest impact on you?
The biggest impact of football on me? It really changed everything. I started football late. I started when I was 18. So I played my whole life soccer, and it just bring me a new taste of competition, this new fire that I lose in my old sport, the soccer sport I was playing before, and it just pushed me to just getting better and better and better and seeing what other country can do in this sport, especially Germany. Because they have like a really good level compared to France in a national football league. It just pushed me to get better and try to get the highest I can go.
Okay, gehen wir nochmal ins Deutsche rein.
Ja.
Genau, die Frage von dir, Morgis, die du gestellt hattest, war...
wie sich der Football in Frankreich entwickelt aus seiner Sicht.
Genau. Und er meint, es gibt dort halt auch wie so eine Art Football-Hype, ne? Das wird immer populärer. Und dadurch... wächst das von Jahr zu Jahr und wird auf jeden Fall immer besser und immer mehr Spieler fangen an zu spielen. Wiederum ist aber Rugby ist halt interessanter scheinbar, ist dort populärer. Und da muss man irgendwie noch zusehen, dass man ein paar Spieler noch abkriegt sozusagen. Und er meint so, zum Beispiel die Erfahrung fehlt noch so ein bisschen, die Talente wirklich zu fördern, die es gibt. Also da bräuchte es eben so ein bisschen Trainer, die ein paar mehr Erfahrungen vielleicht im Ausland mitnehmen oder sowas. Oder eben, dass man erfahrene Coaches ranholt. Hat er kurz nebenbei gedroppt, dass es seit 18 Jahren, also erst Football spielt, seit er 18 ist. Das war mir jetzt nie ganz bewusst. Und dass er vorher Fußball gespielt hatte. Ich glaube, das war es soweit.
Genau. So, Elion, besides your active career as a football player, you said you work as a strength and conditioning coach. Is it similar like a personal coach or personal trainer? Or what is your job as a coach for strength and conditioning?
Yeah, so on the side, that's right, I got my social media and also all those stuff where I just follow athletes all around the France, maybe more. Some are in Canada too. But my job is to make them better as an athlete, and so they can see the improvement on the field too. Make them better athlete so they can improve their performance on the football field and just be better, bigger, faster, stronger. That's really my goal. Make all those players real athletes who are strong enough to perform at a high level, and also we can perform without being injured by being a good athlete.
Okay, and what kind of client is the perfect match for you?
Every type of client. I coach athletes from, I have athlete of 18, 17 years old. I have some of 30 years old who just want to get better at their sport before retire. It's like going all the way around, and my job is to hear them, listen to them, and give them what they need based on their age, their sport, what they're playing. Of course, obviously, I'm coaching more football player and rugby player because I've been a strength coach in rugby before getting into football, of course. But yeah, that's my goal, and that's the type of people I coach usually.
Do your teammates enjoy working with you, or do they try to avoid your sessions?
No. I get a lot of teammates who are coming, working out with me. As we, especially with Sterling, we have train a lot together. So I try to, I just want to be a good teammate and push all the people who are training with me to the highest and be a better athlete as a team too. So if I can push player to work out and be better, it's a win-win. We're going to be better and we're going to make the team win. So that's, of course, a good thing.
Yeah. So, and yeah, as a coach, you probably know every exercise in the gym to get better and better. Is there any exercise you hate doing it by yourself?
Nah, I won't say there is an exercise I don't like. There is things that I prefer, things that I don't like. I love everything. I would say the thing I hate the most is maybe all the cardio stuff where I'm very exhausted and all the long run. But in the gym, I love literally do everything. I love doing legs, upper body. I love doing everything. So it's also my job. So it's part of like loving my job. So there is no thing that I don't like in it.
Yeah, normally the guys in the gym are still up with muscles in the upper arm, very big, but legs is like from a chicken. So
yes.
I think you never skip leg day.
No. It's more present in my workout than the upper body. But yeah, I don't never skip leg.
Yeah, you probably need explosiveness for the pass rush. I guess.
Exactly. The explosiveness come from the lower body, so he got a real place in my programmation, and the way I use it, especially in season, is really important. So it's a big part of my workout for sure.
Okay, so one more translation.
Mm-hmm. Es ging um das Thema. Er ist ja Personal Trainer. Quasi auch, ne? Er hat einen Instagram-Kanal, wo er auch viel postet. Könnt ihr auch gern mal reinfolgen. Und ja, da zeigt er so Exercises und man kann das halt auch buchen. Und da war die Frage so, was so der perfekte Klient für ihn ist, zu trainieren. Und meinte, das ist eigentlich egal. Er kümmert sich quasi um Athleten allen Alters und passt dann halt das Trainingsprogramm halt passend auf die Person an. Auch egal, welche Sportart das ist im Prinzip. Und ja, dass er auch hier jetzt zum Beispiel in Dresden auch gern Teammates mitnimmt in sein Training, ne? Mit Sterling May sieht man ihn immer mal trainieren und ja, besonders irgendwie die Rennen viel, also so auf Geschwindigkeit geht's so viel, zumindest bei den beiden. Und wenn er irgendwas beim Sport eher weniger mag, also er sagt nicht, dass er es hasst, aber Cardio, ne? So Ausdauerkram ist jetzt nie so, lieber ins Gym. Gewichte stemmen oder sowas als Cardio machen.
Pumpen, Digga. So, Leon, let's take a look on your time here in Dresden. What has been your favorite moment here in Dresden? I like to know both on the field and off the field.
On the field, honestly, the moment I will remember a lot is the first home game with the whole crowd, and like just going on the field and, you know, feel the fans around, feel like, you know, before getting on the field, I was like speaking with Lucas, our DB36, and I was like, damn, I can feel the tension. That's, I love it. Mm-hmm. And I was just thankful for your opportunity to be on the field at this moment and be around like this atmosphere. That was obviously one of the best moments of the up for me on the field. And off the field, I would say visiting around, like, it's always cool to learn the new culture, mm-hmm. see new new landscape, new town, new way of like living. And especially when my family and my girlfriend came to visit me, it's as an international player, it's sometimes hard for us because all our family and girlfriend, whatever, are far away. So it's really a cool moment to share when they're here.
So it's cool to hear that you say it, the atmosphere when you first get in for the first home game in the stadium. This year we got a struggle. We cannot play our first home game at the big stadium where we play it normally. The atmosphere is very difficult to our normal home field in this
stadium. Yeah.
Different. And I'm pretty excited when you get the chance to run on the field on the German Bowl and in this big stadium on this crowd. And I like to interview after this game hopefully happened, and we talk about what you feel there.
Yeah, of course. Obviously, it's in my head every day. I cannot say it's not in my head. I got a poster of the last German Bowl in my room, so I'm looking at the stadium the whole time. So I cannot tell you how bad I'm thinking about being on the German Bowl this year.
Yeah, but first we have to reach it.
Exactly. So
at this point, one
thing at a time.
Yeah. At this point, I saw 13,000 tickets are sold for the German Bowl. Last year, at the same time, it was 11,500, so we are on a good pace.
Yeah.
Last year it was 22,000.
Okay.
So yeah. It could be great. Could be crazy.
Yeah, it could be, and I'm sure it will be.
Yeah. The next game is an away game against the Berlin Raiders.
Yeah.
So in the first game against Berlin, there was a huge win with 6 quarterback sacks and whatnot, crazy defense showing. What do you expect at this time?
This time, based on what we did the first time, I wait more than us. I really want to do the same or even better than what we did, because we have the people to do it. We have the players to do it. Mm-hmm. Everyone is really focused on each game that we're going to play. And honestly, I know it was a big game for me the first time we played him, and I want to make this happen again, of course. So I'm focused on really doing the same thing, even better.
So, when I look on your stats, you get 5 quarterback sacks and 17 tackles. Is it a point for you to look at the stats and think there must more pace, or I need more quarterback sacks, or is stats not that thing for you?
They're not right. I should be at 6, but
stats and score.
Yeah, I know, but that's I'm not caring too much about stats. It's more about at the end of the day, I think we got the best D-line right now in the league with the most sacks. Mm-hmm. And it can be either me or something else on the line. If at the end of the day we have like 6 or 7 sacks in the game, it means that we have did our job well, and it's part of the every 4 or 3 people on the line who are doing this job well. So even if I don't perform and someone else next to me is performing, is because we all 4 of us did the job. So stat is not a thing, I want to say. Of course, every player loves stats. We cannot say that we don't love stats when we got big stats. But the stats don't replace a team victory.
Wow. Yes. Okay.
Okay, sounds good. How would you describe the chemistry in the D-line?
Great. I mean, I live with Soling and Max, who are two D-line with me. So it's good, we can create chemistry, talk about things that we don't understand sometimes, mm-hmm. and we need to do better. We like some players, Max, have experience in the CFL, so he can like teach us different things that he learn about. It's like really like sharing knowledge about everything, even gym, even football stuff. And we're always pushing each other up. So it's a really good chemistry. And even with the German players that we see a little bit less in the week, like we always like never been, I think it's really good. Everyone is supporting each other. So it's really cool.
Okay. So Eric, nochmal übersetzen kurz.
Wir sprachen über, wenn ich meine Schrift lesen könnte, über die schönsten Momente, die er bisher in dieser Saison hatte, ja, im Spiel und auch außerhalb des Spielfelds. Und da hat er als bisher coolsten Moment empfunden, das erste Heimspiel. Einfach die Anspannung, die quasi so im Spielertunnel herrscht und die Atmosphäre da aufzunehmen mit den vielen Fans und ja, einfach das erste Mal quasi aufs Feld zu kommen als Dresdner. Und ja, abseits vom Spiel hat er gemeint, so einfach so ein bisschen Deutschland und Dresden erkunden sozusagen. Ja? Und was besonders dann schön war, als dann seine Familie zu Besuch war, seine Freundin, und er mit denen quasi hier so ein bisschen rumwatschen konnte. Und dann haben wir nach den, ja, für das Rebels-Spiel jetzt ein bisschen gesprochen, was er sich erwartet, weil das Hinspiel war zumindest mal von der Defense-Seite ziemlich krank. Also sehr, 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 sehr gut. Da gab es 6 Quarterback-Sacks zum Beispiel. Und meint, ja, geht davon aus, das wird jetzt einfach noch besser. Weil die sind jetzt mittlerweile ja noch eingespielter und haben ja, das Personal, was du da brauchst, um einfach eine super krasse D-Line zu haben. Und an sich, die Chemie in der D-Line ist super toll mit Max und mit Sterling, dass sie... Ja, die trainieren viel zusammen, die helfen sich gegenseitig, wenn jemand mal was nie versteht oder vielleicht vom Playbook oder sowas, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und ja, die deutschen Spieler sehen sie natürlich nicht ganz so oft, weil die sind natürlich arbeiten oder in der Uni und kommen halt zum Training sozusagen, aber es gibt mit allen quasi eine große Familie im Prinzip.
Genau, dann ging es noch kurz um die Stats, dass das natürlich ein Faktor ist. Jeder Spieler freut sich über große Stats, aber hauptsächlich geht es auch einfach darum, dass man, also nichts schlägt ein Teamsieg, noch so schlechte Stats oder gute Stats machen das halt wieder, ersetzen das nicht.
Il-Yong, how would you describe the coaching staff, maybe the defense coordinator and all the other coaches?
I like it, of course. I won't say I don't like it, because of course we're actually 9-0. Mm-hmm. I think, and everyone can see, it's a great staff. Everyone cannot do what they're doing, especially because if you maybe put the same player in the other team, it would not happen the same way. So mm-hmm. I think they know what they're doing. It's been a long time. They're on the top here in Germany. So they know what they're doing. They're doing it well. Coach Greg gathered NFL experience, college experience. He's been through great coaching staff. And I think he knows how to get to a high level, high expectation for winning this German Bowl. And defense-wise, Coach Schmidt gathered a really good tactic. He knows, and he tried to teach us a plan that we can execute perfectly. We don't have to do something super super complicated, but everything that we're gonna do, we have to do it. Like, we are making sure that we're doing it on perfectly, and we're not going around the details. Of course, there is miss things sometimes, and you always can have like some mistakes, I want to say, but overall we are making sure that we're getting everything and doing everything in details.
Okay, so I got a question in my mind that's a bit a bit in looking in the future, maybe, or something never happened. So if a former teammate came to you and asked you, should I sign with the Dresden Monarchs, what would you tell him, and why do you maybe say, yes, do it?
I would say yes, do it, because if the Dresden Monarchs want you, you're just going to sign with the best team in Germany. So why are you not? Why you should not doing it? You can go somewhere else, but you're not going to be the best team. And as a player, what we want to be in other team than the best team.
Yeah, that's really right. So letzte Übersetzung und dann sind wir soweit, oder?
Ja, würde ich sagen. Genau, da gehen wir nochmal kurz rein ins Deutsche. Und zwar haben wir kurz vom Coaching-Staff gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, wie er das so overall von den Monarchs, was er davon hält. Und er meint, das ist natürlich super, ein super erfahrener Coaching-Staff, gerade auch mit Craig Seaman, der NFL-Erfahrung hat. Der hält da den ganzen Laden quasi zusammen. Und für ihn natürlich in der Defense, die Spieler werden so eingesetzt, wie es halt perfekt passt auf das, was gebraucht wird. Er hat zum Beispiel gesagt, dass ja manche Sachen in einem anderen Team halt natürlich nie funktionieren würden, oder ein Spieler in einem anderen Team nie das machen könnte, was er hier macht. Also das, ne, ist halt einfach darauf angepasst. Und ja, dass eben auch Coach Schmidt einen guten Job macht, alles zu erklären. Und natürlich gibt es auch mal Fehler. Und und er meinte zum Beispiel, dass Playbook ist jetzt nie super kompliziert, aber sie fokussieren sich darauf, das, was sie machen, perfekt zu machen. Ja? Und dass das alles vernünftig ausgeführt wird. Und dann fragte Markus noch, warum sollte man in Dresden signen, wenn jetzt Ilyong von einem ehemaligen Teamkollegen gefragt würde, ja, macht das Sinn, in Dresden, ich überlege, nach Dresden zu gehen, macht das Sinn? Er sagt, ja, klar, ist ja das beste Team Deutschlands und warum sollte man da nicht hingehen? Kurze, knappe Antwort.
So, Ilyong, that's it. We have done for today. We're okay. Very, very thankful for your time and being our guest today. We wish you all the best, healthy season, hopefully till the end on the 3rd of October, I think it's the final game. So, and first of all, first things first, a win on the weekend.
Yeah, first things first, we have to finish the season 12-0, and then get into our good position at home playing our two playoffs game, and then we can talk about the final, of course. But it's still staying in my head, and
yeah.
I still think about it every day. It that won't change.
Okay, thanks. Yeah. Have a good game on the weekend, and we see you at the next home game.
Of course. Thank you.
Thank you.
Bye.
Ja, das war doch ein nettes Interview mit unserem D-Liner Ilyong. Wir haben danach auch noch ein bisschen gesprochen. Echt ein sehr, ja, keine Ahnung, lebensfroher Typ einfach, ne?
Ja, und damit gucken wir doch jetzt mal in die deutsche Hauptstadt, nach Berlin, wo es am Wochenende hingeht. 8.8., 16 Uhr Kickoff im Leisen-Monsen-Stadion. Wir machen das Preview jetzt auch extra leise für euch.
Quasi das Mute-Stadion. Ja, nee, für alle, die es nicht wissen, man darf ja dort keine Lärminstrumente benutzen, da die Anwohner dort und so, da gibt es immer ein bisschen Ärger, also bringt Schilder mit.
Ja.
Statt tröten.
Also man darf zumindest laut rumschreien. Und wenn wir einfach 2000 Monarchs-Fans mitbringen, die laut rumschreien, werden die Anwohner sich auch genug aufregen, dass man das dann nächstes Jahr nicht mehr machen darf. So. Also, Berlin. Gurkensaison würden die wahrscheinlich selber sagen, weil richtig zufrieden können die damit nie sein. Mhm. Aktuell sechster Platz, 2-4 stehen sie. Vor allen Dingen, nachdem sie jetzt am Wochenende gegen Kiel ungünstig verloren haben.
Also, was mir auf jeden Fall auffällt bei der Berliner Saison, Alter, guckt euch mal den Schedule an. Die haben bisher die zwei Siege gegen Pforzheim und gegen Braunschweig. Das ist stabil. Gegen Pforzheim musst du erstmal gewinnen. Braunschweig war jetzt auch zuletzt erst und die sind jetzt auch so ein bisschen wieder erstarkt in der zweiten Saisonhälfte. Und die vier Spiele, die sie bisher, also gut, mal abgesehen jetzt von der frischen Niederlage gegen Kiel, die vier Spiele davor, die sie verloren hatten, war gegen Potsdam, gegen Schwäbisch Hall, gegen die Monarchs und gegen Potsdam. Also die haben aber auch ein Schedule.
Ja, das ist schon richtig. Man hat auf jeden Fall gegen die Top-Teams verloren. Jetzt kommt nochmal Dresden, dann kommt Düsseldorf, dann haben sie nochmal Hildesheim und den Nachholer, der ja nicht stattgefunden hat, und als letztes dann Braunschweig. Also ist schon viel Gemischtes dabei.
Es wird jetzt aber hinten raus ein bisschen normaler, ja, sage ich mal, aber das war ein krasser Stretch bisher.
Aber wenn ich jetzt sage, man hat jetzt am Wochenende 37-10 gegen Kiel verloren.
Ja, das habe ich nie erwartet.
So, das hat, glaube ich, keiner erwartet, zumal es ja schon zur Halbzeit 21-3 für Kiel stand. Mhm. Und dann, also man hat im ersten Quarter gepunktet, man hat im dritten Quarter gepunktet und die restliche Zeit hat man Kiel spielen lassen. Das ist alles schwierig, sage ich jetzt mal. Ne?
Also die Rebels sind so eine Wundertüte irgendwie. Ja. Die sind so schwer einzuschätzen.
Und das ist halt auch, man kennt es ja, ne? Wieder der Berliner Quarterback, Tyquil Fields, der ist halt eher ein Läufer tatsächlich. Also der war ja auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auch im Team, aber als Wide Receiver. Jetzt ist er als Quarterback da und der das ist so
verrückt.
Also ist halt die Frage, läuft er viel, weil er Angst hat, weil die O-Line nie hält, weil er zu schnell Happy Feet hat? Warum muss er so viel rennen? Wenn ich mir die Stats angucke, der ist jetzt insgesamt 15 Mal gesackt worden. Davon waren wir 6 Mal im Hinspiel, also wir haben schon fast die Hälfte alleine besorgt. Aber der hat halt einfach als Passer, der hat 7 Touchdowns und 8 Interceptions. Das ist für einen Quarterback recht unangenehm.
Ja, die Completion Rate müsste man jetzt mal ausrechnen. 116 von 189 klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig klasse.
Mhm.
Also irgendwie scheint es dort im Passspiel nie so zu laufen. Aber wie du sagst, ich mag das jetzt. Ich habe jetzt zu wenig Rebels-Spiele gesehen.
Ja.
Um sagen zu können, liegt es an der O-Line, liegt es an den Receiver, liegt es am Quarterback oder ist das Scheme einfach nie passend für ihn? Das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall haben sie da ein enormes Problem. Also ich würde es als Riesenproblem, also mehr Interceptions als Touchdown, kann es nie laufen.
Ja, und du hast ja, Berlin ist ja letztes Jahr, hatten die ja in der besten Running Backs in der ganzen Saison, in der ganzen Liga mit Nasser Bambata. Ja. Haben sich ja alle riesig gefreut, dass sie den halten konnten. Der hatte letztes Jahr 177 Laufversuche für 1100 Yards, 7 Touchdowns, hat auch noch einen Touchdown gefangen und 120 Yards zu Fuß gemacht. Klar, hat auch 3-mal einen Ball gefumbelt, aber das waren halt schon echt Top-Werte. Und aktuell ist der einfach kein Faktor im Berliner Laufspiel. Also der Quarterback, Tyquil Fields, hat 80 Läufe für 320 Yards und Nasser Bambata hat 50 Läufe für 128 Yards. Das ist quasi nichts.
Also, ist denn der Bambata auch der beste Rusher nach Fields tatsächlich?
Das ist durchaus richtig. Also Fields hat mehr Laufversuche als alle anderen Rusher zusammen. Ne, das muss man auch sagen. Aber Nasser Bambata ist eigentlich der designierte Top-Running-Back, den die haben. Und ja, der ist aber momentan einfach gar kein Faktor. Weder im Laufspiel noch im Passspiel.
Ja, und wer ja die Bälle fangen soll von Tyquil Fields ist der Wide Receiver Nate Stewart. Ne? Der hat vor 2 Jahren in Allgäu gespielt und war der beste Receiver der Liga gewesen. Hat dort richtig abgerissen mit 1463 Yards und 19 Touchdowns. Und aktuell auch hier, auch er ist kein Faktor. Klar, ne, bei 7 Touchdown-Würfen von Tyquil.
Ja.
Der konnte bisher nur 3 Touchdowns für sich verbuchen und hat aber auch schon 2-mal als Running Back den Ball gefumbelt.
Ja, das ist ganz eigenartig, was der als Running Back dort macht. Aber wenn man, wie gesagt, Nasser Bambata eigentlich hat, verstehe ich nicht so ganz. Aber das muss ich auch nie. Man hat sich ja jetzt auf Berliner Seite auch nochmal verstärkt. Was da für viele überraschend war oder ein bisschen gehypt wurde, war der Defense Back Xavier Edwards, der nach Berlin gekommen ist. Der war unter anderem 2021 bei den New Yorker Lions, dann bei den Vienna Vikings, Nordic Storm, Paris Lights war jetzt zum Schluss.
Ja, das war jetzt diese Saison sogar.
Genau, ne, und hat jetzt gewechselt nach Berlin. Hat im allerersten Spiel, wo er dabei war, gegen Braunschweig 4,5 Tackle und eine Interception gefangen. Diese Interception war vermutlich Game-Winning. Ne? Ich habe mir das mal angeguckt. Da stand 16-17 für Berlin. Der hat in der Rebels Endzone die Interception gegen Braunschweig gefangen. Und anstatt dass eben Braunschweig den Touchdown machen kann, geht Berlin übers ganze Feld, nimmt ordentlich Zeit von der Uhr und macht selber einen Touchdown. Das ist schon, meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den er dort hatte. Mhm. Was der jetzt, welchen Einfluss der jetzt in Kiel hat, ich guck mal kurz in die Stats rein. Dort hat er einen halben Tackle und einen Assistant, also der war da, kann man sagen.
Und ich meine, das
war jetzt nie so, aber wenn man sich die Stats allgemein aus Kiel anguckt, das war jetzt nie überzeugend.
Ja, dann haben sie sich in der O-Line nochmal verstärkt, weil die schweren Jungs an der Line brauchst du immer. Mit Matteo Lodovici haben sie sich einen Italiener geholt. Der ist dreimaliger italienischer Meister mit den Guelfi Firenze.
So würde ich sie nennen.
Und spielt in der Nazio von Italien auch.
Ja, mal gucken, ob das mehr Vertrauen für Tyquil Fields schafft, dass der eben nicht mehr so viel läuft. Mhm. Aber kurz dazu nochmal, wenn man sich nochmal aufs Kiel-Spiel besinnt. Ja. Tyquil Fields hat 18 Pässe geworfen, hat 8 angebracht. Der längste für 15 Yards. Insgesamt hat er 44 Yards erworfen. Und ist gleichzeitig bei 12 Laufversuchen 107 Yards gerannt für einen Touchdown. Also, das ist ein Running Back, dem du einen Ball snappst.
Aber das mögen wir nicht. Mögen wir das? Also, laufende Quarterbacks ist auf GFL-Niveau immer schwierig zu verteidigen.
Ja.
Aber ich sag mal so, bei dem kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Also es ist es wird nie überraschend sein, dass der ab und zu mal mit dem Ball unterm Arm losrennt.
Ja.
Da sollte man auf jeden Fall drauf vorbereitet sein. Die Coaches werden das auf jeden Fall wissen. Und ja, sich da ihre Spieler da perfekt drauf einstellen.
Wie gesagt, im Hinspiel 6 Quarterback-Sacks haben wir den eingeschenkt. Ich könnte mir vorstellen, dass man da anknüpfen möchte. Ja, ansonsten die Offense genug gescholten. Berlin hat auch noch eine Defense. Die ist jetzt nie ganz verkehrt. Ein paar bekannte Namen wie Jonas Gatschek oder Lamont McDougal sind da auch drin. Aber der beste Spieler in der Defense ist Linebacker Paul Seifert. 22,5 Tackle, einen halben Sack und 2 Interception hat er schon gefangen. Das, denke ich mal, ja, ist wie bei uns auch. Die Linebacker sind da ganz vorne dabei, was diese Stats angeht. Jonas Gatschek, wie erwähnt, eine Interception, 5,5 Tackle, 15,5 Tackle, Entschuldigung, so ist richtig.
Was aber auch richtig ist, dass in der Nord Division die Rebels die zweitmeisten Punkte reingekriegt haben. Nach Braunschweig. Also scheint in der Defense auch nicht so ganz zu laufen. Und ja, übrigens die wenigsten Punkte gemacht haben. Ich meine, das hat nicht jedes Team gleich viele Spiele. Das ist natürlich auch schwer zu vergleichen jetzt aktuell.
Ja.
Dann rennt dort noch einer rum, den kennen wir ja auch. Ja, Lamont McDougal. Der, ich meine, ihr kennt ihn noch von der 24-Saison bei uns. Da war der ja outstanding. Da hat er echt klasse gespielt mit 42 Tackle und 11 Sacks und 2 Interceptions, wo er noch in Dresden war. Bisher bei den Rebels, naja, 1,5 Sacks, 1 Interception. Läuft scheinbar auch nicht so ganz. Ich meine, nach Dresden war Lamont ja noch in der ELF und so unterwegs. Da ist er auch nirgendwo so richtig eingeschlagen. Irgendwie so richtig funktioniert hat er gefühlt, irgendwie auch nur bei uns.
Ja, aber auch nur im ersten Jahr, wo er zurückgekommen ist nach Dresden, war auch ein bisschen nicht mehr das, was man von ihm kannte. Also da waren ein paar Off-Field-Issues mehr ausschlaggebend als die On-Field-Production. Ja, aber das, mal gucken, wie er sich jetzt, ich denke mal, der wird vielleicht auch gehypt sein, gegen Dresden wieder zu spielen, könnte ich mir vorstellen.
Aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Rebels sind eine Wundertüte. Man darf sie natürlich nie unterschätzen, das haben wir jetzt ja nur gerade gelernt aus dem Düsseldorf-Spiel. Und wie gesagt, die haben auch schon gegen Pforzheim gewonnen und die haben gegen die wiedererstarkten Braunschweig Lions gewonnen. Du weißt einfach, warte, die Rebels sind wie eine Schachtel Pralinen.
Man weiß sehr wohl, was man bekommt.
Weißt halt nie. Also die sind mal so, die sind mal Licht und die sind mal Schatten. Und das ist, wird sich zeigen, wie sie dann jetzt gegen uns dann wieder drauf sind.
Ja, aber ich denke mal, dunkel machen in Berlin.
Ja, ist so. Ich meine, im Prinzip werden wir unseren Stiefel spielen, die Monarch-Spieler werden wohl von den Coaches angehalten werden, das, was sie können, zu machen und nee, auf den Gegner zu achten, vor allen Dingen Jordi.
Jordi wird ganz besonders noch eine Rechnung offen haben mit Berlin, das ist wohl wahr.
Ja, falls ihr das nie jeder weiß, es gab ja damals das Spiel, wo Jordi ejected wurde zusammen mit Brock Doman
vor zwei Jahren.
Berlin beim Rebels-Spiel, ja. Genau, weil er, ja, gab es ein kleines Handgemenge und wurde Jordi ejected. Und dann, glaube ich, ein Spiel gesperrt oder so.
Genau, Jordi war ein Spiel raus. Ich denke mal, der wird auch motiviert sein, dort nochmal vorspielen zu dürfen und nochmal zu zeigen, wie es so ist, ein ganzes Spiel dort zu verbringen. Schön. Ja, ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch ein ganzes Spiel in Berlin verbringt, weil, wie angesprochen, wir brauchen dort viele Fans, damit wir viel Lärm machen können, damit es ordentlich laut wird. Berlin geht, nie das schönste Stadion, aber der Weg dorthin ist ein kurzer. Also von daher, macht euch auf den Weg nach Berlin. Ich werde mir das Ganze dann entspannt vom Strand aus angucken. Ich bin nämlich im Urlaub.
Du Ochse. Ja, ich bin also auswärts falsch diesmal auch nie. Das passt bei mir zeitlich auch nie. Aber ja, wir haben natürlich im Stream, werde ich mir das geben. Von daher, ja, Leute, guckt die Konferenz. Kauft das Spiel bei Sportrip TV oder eben viel besser noch, fahrt nach Berlin und unterstützt die Jungs live. Wir hören uns nächste Woche wieder und zwar ohne den Markus.
Da Urlaub und so.
Wegen Strand.
Ja.
Chillung. werde ich das diesmal höchstwahrscheinlich alleine, also natürlich mit einem Gast, aber ja, genau, ohne Markus machen. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall ein bisschen Party ohne dich machen. Das kriegen wir gut hin.
Ich bin gespannt, was mich erwartet in der Folge. Ja, Leute, bis dahin, gönnt euch ein pinkes T-Shirt und kommt spätestens am 16.08. wieder ins Stadion zum Fuck Cancer Game Day. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
Bis dann.